ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Willkommen zur 31. Folge von Liebling Bossmann. Liebling Bossmann meldet sich zurück aus der zugegebenermaßen sehr, sehr langen Sommerpause.
Zu lang.
Zu lang, wie einige von uns besonders finden. Wir sind heute in einer Dreierkonstellation. Wer ist dabei?
Holger.
Fabian.
Und Robert. Auf Chris müssen wir leider heute erneut verzichten, aber er wird bestimmt bald wieder zu uns stoßen. Und in der Sommerpause haben sich natürlich wieder einige Themen angesammelt, aber wir haben uns hier doch auf die aktuelleren Fälle jetzt beschränkt und da wollen wir uns heute mal anschauen, was Leonardo Bonucci, der Neuzugang von Union Berlin, was er noch an Reisegepäck mit sich trägt. Dazu werde ich gleich ein bisschen was erzählen. Dann haben wir den Fall Rubiales, der Vorfall, der doch einige durch die Medien ging und für einige Aufmerksamkeit über das Sportrecht hinaus gesorgt hat. Dazu wird Fabian ein bisschen was erzählen. Den Fall Semenya wird Holger schildern. Und Holger wird auch nochmal ein Update geben zum Stand ums Spielervermittlungsreglement, was ja sich einigen Angriffen ausgesetzt sah und da gerichtliche Klärung zugeführt wurde. Und abschließend wird Holger noch einen Fall vom Landgericht Hamburg.
Ja, das ist nicht meine Baustelle.
Ja, das ist Fabian.
Das stimmt. Bin ich.
Das stimmt. Das ordnungsgemäße und standesgemäß soll das Fabian berichten und da geht es um Persönlichkeitsrecht und Datenschutz und der Frage der Namensnennung eines Lokalsportners im Internet. Ganz interessanter Fall. Und ich habe gehört, Holger, du hast zuvor noch irgendwie eine Frage in die Runde zu Union und den Trikots.
Ganz kurz, heute ist der 26.09.2023.
So viel den Zeit.
Wir wissen.
Ja, genau. Also konkreter Anlass sind die Champions League Trikots von Union jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr sie überhaupt schon gesehen habt, wahrscheinlich schon. Diese schönen schwarzen Trikots mit der goldenen Brust und den goldenen Streifen.
Was du ja bestimmt schon hast und hast du schon gekauft? Bist du schon ausgestattet?
Ja, tatsächlich war das erste Trikot seit 3 Jahren, das ich mir gekauft habe. Allerdings leider zu groß. Ja. Ich habe es mir in L gekauft und es fällt viel größer aus als die normalen Adidas-Trikots. Ja. Also muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aber welche Rückennummer?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ja, 8 Khedira, der jetzt die Saison nur beim Pokalspiel spielen konnte und dann seitdem verletzt ausfällt, was wahrscheinlich auch ein bisschen Grund für die letzten Ergebnisse sind. Aber mal gucken, was Union da macht. Aber wie gesagt, die Trikots finde ich wunderschön und was mir sofort auffiel, dass alle Logos von Paramount und von JD auch in diesem Goldton gehalten sind. Und das ist ja in der Vergangenheit oftmals Grund oder Auslöser für Fanärger gewesen, wenn die Originalfarben der Sponsoren auf dem Trikot waren, das gar nicht zu den Vereinsfarben passt. Und da wollte ich von euch mal wissen, wie das eigentlich ist, wer welche Ansprüche hat oder Rechte hat im Zusammenhang mit Logos auf Trikots oder im Zusammenhang mit Banden oder sonstigen Platzierungen.
Soll ich mal anfangen? Ich kann auch gleich sagen, ich bin einer der Leidtragenden von Sponsorenlogos, wo sich die Sponsoren hartnäckig geweigert haben, ihr Logo auf das Trikot farblich anzupassen. Genau, die Postbank. Ich habe, glaube ich, 3 Trikots im Schrank, die zwar irgendwie noch gerne trage, aber es war immer so ein Wermutstropfen, da das gelbe Postbank-Logo drauf zu haben. Zugrunde liegen ja Markenrechte an diesen Logos. Die liegen bei den Sponsoren und die Sponsoren machen einen vertraglichen Deal mit den Gesponserten, also mit den Clubs. Und dabei ist eben Gegenstand, dass die Clubs die Logos verwenden müssen. Ansonsten kann ja der Sponsor nicht in Erscheinung treten und der Sponsor zahlt dafür was. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass der Sponsor aufgrund seines Markenrechts Befugnisse hat, darüber zu befinden, wie diese Marke verwendet wird. Und zwar idealerweise im Originalzustand, also so wie sie eingetragen ist. Und bei Paramount ist es, glaube ich, so ein blaues Logo mit diesem weißen Berg. Kennen wir alle. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt in der Form, wie es bei Union auf dem Trikot ist, nicht eingetragen ist. Und dann würde es ohne eine vertragliche Zustimmung von Paramount das Logo so aufs Trikot zu hauen, wie es jetzt beim Champions League, bei der Champions League Version der Fall ist, eine Markenrechtsverletzung sein seitens Union. Aber in der Regel, also ich gehe mal jedenfalls davon aus, der Sponsor hat dem zugestimmt und wahrscheinlich hat es auch gute Gründe gegeben, dem zuzustimmen, weil das Logo aus meiner Sicht jedenfalls eine viel bessere Appearance auf so einem Trikot hat, wenn es jetzt irgendwie nicht farblich da völlig querschlägt. Also blau auf dem Trikot hätte wahrscheinlich wirklich ein bisschen komisch ausgesehen.
Es ist ja tatsächlich so, dass auf dem roten Heimtrikot das Logo weiß ist, ja, und auf dem weißen Auswärtstrikot das Logo schwarz. Also Paramount ist da sehr flexibel.
Absolut, ja.
Und wahrscheinlich, also ich kann es mir nicht anders erklären, die sind so flexibel, weil es trotzdem noch erkennbar ist, wahrscheinlich, als Paramount-Logo.
Ja, erstens das, und du hast ja nur ein zweifarbiges Logo, also weiß und blau. Es gibt ja auch Logos,
die komplexer sind,
Wiesenhof oder so, die dann irgendwie mehrere Farben drin haben. Postbank hatte auch mehrere Farben drin. Da wird's dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Aber warum?
Also, da ist man dann wahrscheinlich der Meinung, dass der Markenkern irgendwie zu stark verändert wird.
Wenn man es einfarbig macht.
Hätte man auch machen können. Alle Gladbacher wären total happy gewesen. Ja. Aber nun ist es so, wie es ist. Es gibt einen Grund, warum aber Markeninhaber da so erpicht drauf sind, dass dieses Logo im Originalzustand verwendet wird, weil es gibt nämlich im Markenrecht einen Grundsatz, der nennt sich Benutzungspflicht. Also der Markeninhaber ist verpflichtet, um sein Markenrecht nicht zu verlieren, die Marke innerhalb eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Jahren rechtserhaltend benutzt zu haben. Und zwar für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Nun weiß ich nicht, ob Paramount da irgendwie Bekleidungsstücke mit dabei hat, aber wahrscheinlich schon, weil Bekleidungsstücke in der Regel ein Merch-Artikel sind, den jedenfalls jedes größere Unternehmen, das auch Merchandising macht, dann auch mit drin hat im Portfolio. Und dieser Benutzungszwang, der ist halt, also der Maßstab für diesen Benutzungszwang ist halt so, dass du nicht nur einfach die Marke benutzen musst innerhalb dieses Zeitraums, sondern du musst sie nach Möglichkeit in der eingetragenen Form verwenden. Das bedeutet, wenn du eine farblich eingetragene Marke hast, dann ist die Benutzung in der Regel, also Betonung auf in der Regel, es gibt Ausnahmefälle, dann nicht rechtserhaltend, wenn du die jetzt irgendwie in anderen Farben benutzt. Mhm. Es kommt dann immer darauf an, ob durch die abweichende Benutzung der Kern der Marke noch erhalten bleibt oder nicht. Das ist dann immer Fallfrage, aber ich glaube, die Risiken wollen dann Markeninhaber nicht eingehen und bestehen, so vermute ich, deswegen so häufig darauf, dass da irgendwie das Originallogo raufkommt aufs Trikot.
Und nochmal von der anderen Seite gedacht, es ist ja auch so eine gewisse Verwässerungsgefahr, wenn man sein Logo in ganz verschiedenen Farben darstellt. Oder siehst du das weniger?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, was der Markeninhaber für eine Idee hat, von der Vermarktung seiner Marke. Also zum Beispiel Nike oder Puma, ich glaube, die haben so viel gespielt mit unterschiedlichen Farbgebungen, dass das da einfach zum Konzept gehört. Aber weiß ich nicht, wer jetzt in einer sehr konservativen Branche unterwegs ist, wie die Postbank offensichtlich, die haben dann eine bestimmte Idee von ihrer Marke, vermutlich auch, weil die Farbe Gelb dabei eine große Rolle spielt, dass die schon für den Wiedererkennungswert der Marke wollen, dass sie in ihrer Originalform verwendet wird,
bei jedem Sponsoring. Je kleiner oder je stärker die darauf angewiesen sind, das Logo und die Marke auch bekannt zu machen, desto weniger Spielraum hast du natürlich damit auch mal ein bisschen zu spielen. Also eine Nike mit so einer überragenden Bekanntheit, die können das Logo in jeder Form, wie sie wollen, abändern und man würde es immer noch wiedererkennen und dem zuordnen. Aber die Postbank mit so einem auffälligen Gelbton, den sie dann auch als Farbmarke da vielleicht sogar irgendwie noch hinterlegt haben oder sowas, wenn die da irgendwie da ein bisschen mit rumspielen oder die Kontraste verändern, dann kriegen sie vielleicht schon ein Problem. Gleichzeitig sind die halt eben auch nicht so, in Anführungszeichen, so cool und locker, da vielleicht ein bisschen Abweichungen zu dulden. Aber
ich mache mal ein Beispiel in eigener Sache. Kanzler Herting hat ja auch ein eigenes Logo, bestehend aus dem Schriftzug und diesen drei Punkten. Und diese drei Punkte bestehen aus unterschiedlichen Nuancen des Farbtons Lila. Und wenn, ich weiß nicht, wie ich da, wenn wir jetzt große Sponsoren werden, wie ich mich da verhalten würde, aber diese Farbtöne, die spielen bei der Marke schon eine große Rolle. Mhm. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, ob die jetzt plötzlich gelb sind oder ob die weiß sind oder schwarz. Das ist ein Beispiel, glaube ich, für eine Marke, wo es schon darauf ankommt, die Farbe dann auch rüberzunehmen.
Nochmal bei Union zu bleiben. Also was jetzt seit dieser Saison extrem auffällig ist, die Sponsorenwand ist extrem bunt geworden. Da gibt's Sponsoren wie Elaris oder eToro oder ImmoScout, die ganz grelle Farben haben, grün, gelb und so weiter. Es ist also ich find's extrem auffällig und ich find's auch ein bisschen störend. Und wogegen auf der Internetseite von Union die sämtlichen Sponsorenlogos in weiß gehalten sind. Und könnt ihr euch erklären, woran das liegt, oder ist es einfach nur dann Gestaltungsmöglichkeit? Verzichten die Sponsoren dann auf ihr Originallogo auch da, oder ist denen das egal?
Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Vertrag nicht so ausdifferenziert ist, dass man darüber gesprochen hat. Das passiert dann einfach.
Aber da ist nochmal der wichtige Punkt. Also was ist deine Empfehlung für solche Logo-Gestaltungen?
Naja, also einfach eine gute Vertragsbasis haben. Die Verträge, die ich kenne, die Sponsoring-Verträge, an denen ich beteiligt war, die haben fast immer eine Anlage gehabt und die Anlage kam vom Sponsor, der sozusagen sein Markenmanual schon in der Tasche hatte. Und das hat dann, das wird an den Vertrag angepackt, so und dann hast du da eben Klauseln, wo drin steht, also hier bei der Verwendung von Marken gibt es eben den Vorbehalt, dass es erst nach Rücksprache und Zustimmung des Sponsors, entweder schriftlich oder in Textform oder sonst wie, also jedenfalls mit Zustimmung des Sponsors, werden dann so eine Verwendung des Logos erst möglich. Und ob das dann aber in der Praxis passiert oder nicht, das weiß ich dann auch nicht.
Ja, so ein Sponsoring-Vertrag ist ja keine Einbahnstraße. Zum einen ist es natürlich eine Verwendungspflicht, weil darin liegt ja die Sponsoring-Leistung des Clubs, dieses Logo auf in der entsprechenden Stelle anzubringen und werblich zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite ist eben aber auch ein Benutzungsrecht des Vereins, weil theoretisch jede Markenbenutzung erfordert ja die Einwilligung des Markeninhabers unter gewissen Voraussetzungen, wenn das und insofern ist es auch da sinnvoll, natürlich klar zu regeln, wie muss ich es verwenden, aber wie darf ich es eben auch verwenden.
Genau.
Also das hatten wir häufig, die Themen, wenn irgendwie Unternehmen auf die Idee kommen, mit fremden Marken, in welcher Form auch immer, auf Matchbox-Autos oder in Kalendern oder als in Stadien, wie darf man Marken verwenden? Die Frage, wie darf man fremde Marken verwenden, ohne vertragliche Regelung vielleicht? Und hier haben wir natürlich eine vertragliche Regelung und eine Benutzungspflicht eben als Gegenstand des Sponsorings, und da werden die sich schon klar darüber verständigt haben, wie darf ich das verwenden und wie darf ich es vielleicht abwandeln. Und da geschieht nichts ohne Paramount und Co.
Manchmal ist ein Sponsoring-Vertrag aber doch eine Einbahnstraße. Ich durfte damals den Sponsoring-Vertrag von Gladbach mit MyBet mit begleiten. Und wir waren ja ein paar Monate später dann insolvent. Und ist Gladbach zu dem Zeitpunkt schon zum zweiten Mal passiert mit einem Sportwettenanbieter, der in die Insolvenz gegangen ist.
Wer war der andere?
Digibet, glaube ich. Oder
okay.
Ich glaube Digibet. Bin mir auch nicht sicher.
Und was war da dein Erlebnis?
Naja, wir haben den teuren Sponsoring-Deal noch geclosed und ein paar Monate später war eben.
Ach so, der okay. Aber ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie einen Schwank aus dem Vertrag erzählen.
Nee, aber dann war halt der Sponsoring-Vertrag auf Poeimannstraße dann erledigt, ja.
Ja, so kann's gehen. Ja.
Gut.
Machen wir weiter. Wir bleiben bei Union. Im weitesten Sinne. Leonardo Bonucci.
Da, wie schön du das aussprichst.
Grazie, so. Grazie mille, grazie. Ja, wie schon angekündigt, Neuverpflichtung bei Union. Sportlich zuletzt nicht ganz so erfolgreich, glaube ich. Ne? Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber irgendwie habe ich nur gelesen, dass ihm ein Gegentreffer mit angelastet wird, weil er...
Ja, also sein erstes Pflichtspiel war ja in Bernabeu, wurde er total ins kalte Wasser geworfen. Das hat er gut gemacht. Und jetzt, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, er hat einen Elfmeter halt verursacht.
Ja.
Grammatisch gehalten. Ich weiß nicht, ob das in der Situation notwendig war.
Ja, ungewöhnlich für so einen Erfahrenen. Aber
er konnte froh sein, dass er dann nicht vom Platz fliegt gleich.
Okay. Ja, vielleicht belastet ihn auch noch was anderes, nämlich seine Vergangenheit bei der alten Dame. Dort ist er irgendwie vor Aufhebung des Vertrages und vor seinem Wechsel zu Union offensichtlich irgendwie vom Verein kaltgestellt worden. So hat er jetzt in einem Interview in Italien berichtet, dass er unzureichenden Trainingsbedingungen vorgefunden hat. Er durfte nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren, sondern mit so einer ausgesonderten Gruppe an Kickern. Er durfte wohl keinen Kontakt mehr zu den Mitgliedern des Trainerteams haben, wurde berichtet, mehrere Quellen. Und außerdem sei ihm der Zugang zu Teilen des Clubgeländes verwehrt worden, etwa zum Fitnessraum.
Also schon extrem.
Das ist nicht komplett ungewöhnlich, aber so diese Zugangsbeschränkungen und sowas und die Trainingsmöglichkeiten so einzuschränken, spricht ja doch ein relativ klarer
Sprache. Und auch für einen Spieler seines Formats, ja.
Also. Und nach der Historie und nach dem Leistung für den Verein. Also ist in der Tat sehr bedenklich und nachvollziehbarerweise vielleicht will er jetzt, so wird berichtet, eine Grundsatzentscheidung da auch erzielen, weil er in Italien wohl Klage eingereicht hat. Liegt mir nicht vor, die Klage. Kann nur aus dem zitieren, was da medial in den deutschen Medien berichtet wurde, so unter anderem im Kicker. Aber da soll wohl ein Schadensersatz geltend gemacht werden, eben aufgrund dieser unzureichenden Trainingsbedingungen und dadurch bedingter Reputations- und Berufsschaden, was auch immer genau das nach dem italienischen Recht sein soll. Ob er da vom Arbeitsgericht klagt, weiß ich auch nicht genau. Ansonsten ist das italienische Zivilrecht relativ ähnlich zu dem deutschen. Das weiß ich aus meiner Studentenerfahrung und in meinem kurzen Aufenthalt in der juristischen Fakultät, die dann doch häufiger eher auf dem Prato endeten als im Hörsaal. Aufgrund meiner doch nicht ganz ausreichenden italienischen Kenntnisse. Aber ein bisschen das habe ich mitgekriegt, dass eben das dort sich doch schon deckt mit dem deutschen Vorschriften, sodass sich in Abwesenheit von unserem Arbeitsrechtler die Frage stellt, ja, hätte er dann transferiert ins deutsche Recht von einem deutschen Gericht eine Chance, da irgendwas zu erhalten. Grundsätzlich kann man sagen, also Trainingsmöglichkeiten, ausreichende Trainingsmöglichkeiten und Teilnahme am Trainingsbetrieb ist Bestandteil der Arbeitgeberpflicht. Also ihm muss schon aufgrund seines Dienstvertrages die Möglichkeit gegeben werden, auf seinem Level zu trainieren und auch in gewissen Teilen im Spielbetrieb teilzunehmen und sich fit zu halten. Und wenn ihm das jetzt mal unterstellt, ohne konkrete Gründe, sachliche Gründe verweigert wurde, dann wäre das eben schon eine Verletzung der Hauptleistungspflicht eines Arbeitgebers. Und Verletzungen der Hauptleistungspflicht können eben auch einen Schadensersatz nach sich ziehen, aufgrund dieser Verletzung der Hauptleistungspflicht. Problematisch ist es beim Schaden halt immer der Nachweis der Kausalität und der Höhe des Schadens. Hier könnte man überlegen, er hat zumindest argumentiert, dass aufgrund seiner Trainingsabstinenz und vielleicht dann auch seines nicht ganz so fitten Zustandes er nicht nie zur Nationalmannschaft berufen wurde. Vielleicht hatte er auch Schwierigkeiten, dann irgendwie einen neuen Club zu finden, weil offensichtlich war, dass das Arbeitsverhältnis so nicht fortgesetzt werden soll. Und natürlich, wenn man sich nicht in guter Form präsentieren kann, könnte man schon überlegen, sind da irgendwie bezifferbare Schäden entstanden? Sind da vielleicht, haben vielleicht Clubs aufgrund dessen Abstand genommen von einem Angebot? Und letztlich kann sich sowas natürlich auch niederschlagen in entgangenen irgendwie Sponsoren oder Werbeverträgen aufgrund dieser fehlenden Trainingsmöglichkeiten. Wie gesagt, ist auch im Arbeitsrecht und auch noch vor dem normalen Zivilgericht relativ schwer zu belegen, so einen Schadensersatzanspruch. Genauso noch schwieriger wird es, auf dem Reputationsschaden und so in der Form zu gehen. Natürlich ist das eine absolute Demütigung eines solchen Spielers, eines solchen erfahrenen und erfolgreichen Spielers, jetzt so vor die Tür gestellt zu werden und nicht mehr trainieren zu dürfen. Da würde man dann über einen immateriellen Schadensersatz nachdenken müssen, über eine, weil der Arbeitgeber eben neben den Hauptleistungspflichten, eben Zahlung des Gehaltes und Möglichkeiten des Teilnahme am Trainingsbetriebes auch verpflichtet ist, als Nebenpflicht auf die sich um die Gesundheit und auch das Persönlichkeitsrecht des Spielers darauf Rücksicht zu nehmen. Und es hat so ein bisschen, es geht ja so ein bisschen in Richtung Mobbing fast, wenn man sich das so überlegt, dass man jemand da so ausgegliedert wird aus einer Gruppe, der die Kommunikation mit dem Trainerteam verweigert wird und er so separiert wird, dann ist man, kann man durchaus über Mobbing-Themen sprechen und dann sind wir bei der Würde des Spielers und beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und dann sind die Voraussetzungen hoch, da einen immateriellen Schadensersatz zu kriegen, auch nach der deutschen arbeitsgerichtlichen, höchstgerichtlichen Rechtsprechung, aber nicht komplett chancenlos. Das mehr müsste dazu dann irgendwie ein ausgewiesener Arbeitsrechtler vielleicht sagen, wie da die Gewichtungen der Gerichte sind. Aber es ist, wenn da keine sachliche Erwägung, die über das Direktionsrecht des Arbeitgebers natürlich auch möglich sind, wenn sie da bestimmte Maßnahmen ergreifen, aber wenn da keine sachlichen Gründe vorgetragen werden können, sondern wirklich der Spieler quasi weggemobbt werden soll, weil man einfach nicht mehr mit ihm plant und dann so massiv in seine Trainingsmöglichkeiten eingeschritten wird und er so öffentlich auch bloßgestellt wird, finde ich persönlich den Weg zum Schadensersatz, vielleicht auch sogar einen immateriellen Schadensersatz, nicht so weit.
Und die Höhe, wonach bemisst sich die dann? Was sind da Maßstäbe dafür? Kann man da auf diese presserechtlichen Höhen dann zugreifen auch?
Presserechtlich, da, also nach dem presserechtlichen, da braucht man ja irgendwie dann irgendwie Beleidigungstatbestände oder sowas, kennt das Presserecht tatsächlich auch so eine Art Schmerzensgeldansprüche. Da sind die Voraussetzungen extrem hoch. Also da braucht man eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ob wir die den Bereich hier schon erreichen, ist, weiß ich nicht. Also aber dann wird man 5 bis 20, 30.000, je erfolgreicher und je bekannter und je schwerwiegender die Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, wäre man in diesen Summen aber auch nicht viel höher. Mhm. Weil hier der Grad der Persönlichkeitsrechtsverletzung ist dafür viel zu gering. Wenn, dann müsste man halt ja über diese Mobbing-Gesichtspunkte oder sowas, aber auch da würde ich jetzt nicht so viel Spielraum sehen, dass man da in astronomische Summen oder so kommt. Wenn dann tatsächlich eher über den klassischen materiellen Schadensersatz, dass er nachweisen kann, ein Club hat Abstand davon genommen, ihn zu verpflichten, weil er einfach nicht fit ist oder sowas.
Wenn er ein Angebot bekommen hätte und der aufnehmende Verein hätte Abstand genommen aufgrund dieser Situation, was ja irgendwie nicht sehr realistisch
ist. Das klingt ein wenig konstruiert, aber wenn er vielleicht den Medizincheck oder sowas aufgrund schlechter Laktatwerte, keine Ahnung, irgendwie Fitnesslevel oder sowas, dann weiß ich nicht. Weil es ist, wie gesagt, diese materielle Schadensersatz, dafür brauchst du halt wirklich die Kausalität des Schadens und den Nachweis der Höhe des Schadens, irgendwie entgangener Gewinn oder sowas, ganz schwer darzulegen und auch im Arbeitsrecht eher unüblich. Zumal, was ein bisschen wundert, ist, dass im Aufhebungsvertrag nicht entsprechende Regelungen getroffen wurden, dass solche Verfahren gar nicht angestrengt werden dürfen oder dass er da überhaupt in der Form öffentlich sich äußern darf. Also ich hätte eigentlich vermutet, dass man, aber wenn da solche Streitigkeiten bestehen, dass man im Aufhebungsvertrag entsprechende Stillschweigensklauseln mit aufnimmt, dass eben solche dreckige Wäsche im Nachgang vermieden wird, sondern dass man das damit ab.
Ja, aber die Konstruktion scheint ja so zu sein, dass Juve ihm noch das Gehalt teilweise zahlt oder überwiegend zahlt. Also kolportiert wird ja, dass Juve ihm noch 3 oder 4 Millionen pro Jahr zahlt.
Okay, ja.
Und von italienischen Kollegen habe ich jetzt gerade gehört, dass Bonucci gar nicht so beliebt sein soll in Italien, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte nach dem Gewinn der Europameisterschaft. Mhm. Aber als er da mal für eine Saison in Mailand war, hat er wohl das Wappen geküsst direkt. Ja. Und das scheint wohl in ganz Italien komisch angekommen zu sein.
Verrat. Mhm. Gibt's dann, also es klingt ja so ein bisschen so, als will er es einfach wissen, und ihm geht, dass es ihm gar nicht groß darum geht, da eine Schadenssumme zu erwirken.
Die will er auch spenden, hat er schon gesagt.
Okay, aber dann, das läuft dann wirklich darauf hinaus, dass man sich da wahrscheinlich nicht einigt, sondern eine Grundsatzentscheidung herbeigeführt wird. Frage jetzt, weißt du, ob es in Italien schon vorher viele solcher Fälle gab? Also es klingt so ein bisschen, als sei er irgendwie der Rächer der Enterbten. Also mir fällt jetzt spontan nur der Fall Mbappé ein, der hat aber mit der italienischen Liga nichts zu tun, aber den haben sie ja auch für eine Weile mal ausgebotet und irgendwie in die Trainingsgruppe 2 gesteckt.
Trainingsgruppe 2.
Ja. Nachdem er nicht willens war, in Vertragsgespräche einzusteigen und klar war, er wird wahrscheinlich zu Real Madrid wechseln.
Aus Italien kenne ich es nicht, aber aus Deutschland habe ich auch bei der Vorbereitung gab's auch entsprechende Fälle mit klassisch, also Abschieben in die Trainingsgruppe B und auch Zugang zu Fitness und sowas verweigert. Und da ist es im Verfügungsverfahren wohl nur daran gescheitert, dass die Dringlichkeit nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Aber das Gericht hat damals wohl dann einen Verfügungsanspruch gesehen, aber da ging es dann auch nicht um Schadensersatz, sondern immer nur um die Weiterbeschäftigung.
Weiterbeschäftigung, aber das ist ja ziemlich klar mittlerweile, da gibt es ja einige Rechtsprechungen.
Genau, also deswegen ist es auch fürs Arbeitsrecht ein etwas untypischer Fall, dass man tatsächlich auf Schadensersatz geht. Es geht im Manager, ich glaube, gab es auch zuletzt Fälle, dass jetzt abseits vom Sport Manager, die irgendwie quasi vom Insolvenzverwalter durch den Kakao gezogen wurden, quasi öffentlich bloßgestellt, dort auch übers Arbeitsrecht dann mal über Reputationsschadensersatz nachgedacht haben und sowas. Okay. Aber aus Italien ist es mir auch nicht bekannt, aber klingt ja ein bisschen so, dass er das tatsächlich jetzt da so eine Grundsatzentscheidung und diese Verfahrensweise allgemein einmal auf den Prüfstand stellen will. Finde ich eigentlich relativ nachvollziehbar, dass man
und Anspruchsgrundlage wäre dann ein vertragsrechtlicher Anspruch.
Genau. Es ist wie gesagt über 611, also Dienstvertrag, ja. In Verbindung mit 242 könnte man wohl eben und als Verletzung der Hauptleistungspflicht oder eben Nebenleistungspflichten 241 Absatz 2 BGB.
Ja, Bonucci kann sich also nächste Woche im Olympiastadion mal wieder beweisen, ja?
Rehabilitieren, genau.
Ausverkauft übrigens.
Ja, ich bin da.
Anständig. Ich auch.
Ich auch.
Mal sehen.
Dann werden wir mal schauen.
Die Wende gelingt.
Die gelingt schon am Samstag.
Heidenheim.
Ja.
Unangenehmer Gegner.
Fabian.
Ja.
Jürgen. Turin. Madrid, Hauptsache Italien.
Oder? Genau. Von Italien nach Spanien.
Genau.
Zu Luis Rubiales. Eine ganz bizarre Geschichte, die wir ein bisschen aufarbeiten wollen. Und zwar einmal den Sachverhalt noch mal ein bisschen präsentieren, der tatsächlich sehr, sehr bunt ist. Dann haben wir uns ein bisschen gefragt, weil da jetzt ein Strafverfahren am Laufen ist, ob unsere Hörer das vielleicht interessieren könnte, was das für Grundlagen hat, was es da für Strafnormen gibt, nach denen man Herrn Rubiales da irgendwie zur Verantwortung ziehen könnte. Und dann gab es dazwischen drin auch so eine FIFA-Suspendierung, Einzelheiten folgen gleich. Da haben wir uns auch gefragt, was es da für Rechtsgrundlagen gibt in diesem Disziplinarsystem der FIFA, die zu solchen Maßnahmen berechtigen und dann geführt haben. Also ich habe mich das zumindest gefragt. Ihr lacht hier.
Du bist ja Hobby-Strafrechtler, das ist gut.
Ich bin, ja, genau. Ich hatte ja schon neulich mal den Ausflug ins Strafrecht gemacht. Kurz mal ein Abriss über diesen Fall. Also Luis Rubiales ist Präsident des spanischen Fußballverbandes, RFEF, seit 2018.
Ist er das noch?
Na, jetzt ist er zurückgetreten. Aber das ist jedenfalls sein letzter Job. Und er war früher mal Spieler, hat irgendwie für Levante, Lleida und Xerez gespielt. Ich glaube auch gar nicht so unerfolgreich. Und vor seinem Engagement als Verbandschef war er Präsident der Spanischen Spielergewerkschaft. Es geht um den Mundkuss mit der Spielerin Jennifer Amoso. Also der Luis Rubiales hat nach dem Gewinn des WM-Finales der spanischen Damenmannschaft in Sydney bei der Verleihung des Pokals und dieser Medaillen, die es da gibt, 20.8. war das, die Kapitänin der spanischen Nationalmannschaft, Jennifer Amoso, umarmt, geherzt, den Kopf festgehalten und ihr einen Kuss auf den Mund verabreicht. Und nur kurze Zeit danach hörte man dann über öffentliche Statements der Spielerin, dass ihr das nicht so recht gewesen sei. Und das brachte dann so eine ganze Lawine ins Rollen. Da wurden dann schwere Vorwürfe erhoben über ihn, auch in seiner Vergangenheit rumgewühlt. Er hat sich dann dagegen gewehrt, hat behauptet, die Spielerin sei einverstanden gewesen. Es gab dann gegenseitige Vorwürfe, auch der spanische Verband hat sich eingemischt, hat sich auf die Seite von Rubiales geschlagen. Da wurden dann irgendwelche Fotos von dieser Umarmung an die Presse gespielt, die angeblich dokumentieren sollten, dass die Spielerin, also dass das ja eigentlich eher von der Spielerin ausgegangen sei. Und es soll auch auf die Spielerin Druck ausgeübt worden sein von Seiten des Verbands, da mal irgendwie den Ball flach zu halten. Dann gab es so eine richtige Lagerbildung. Im Amoso-Lager stand quasi die ganze Nationalmannschaft der Frauen und der Männer. Die Politik, die oberste Sportbehörde hat sich geäußert und Luis Rubiales Rücktritt gefordert. Andere Nationalteams haben sich angeschlossen, Frauennationalmannschaft der Schweden zum Beispiel. Also der Druck war schon relativ groß auf den Verbandspräsidenten und in seinem Lager standen dann am Ende immer weniger. Zunächst der Trainer der Frauennationalmannschaft noch, der ihn da unterstützt hat, der hat dann aber einen Rückzieher gemacht und bekanntermaßen auch Karl-Heinz Rummenigge, der das alles absolut okay fand, was da passiert ist. Dann sind verschiedene Spieler zurückgetreten, auch aus dem Männerlager, aus der Nationalmannschaft, Verbandstrainer auch. Und das hat schließlich dann dazu geführt, dass die FIFA-Disziplinarkommission Luis Rubiales von seinem Amt suspendiert hat. Für 90 Tage musste er sein Amt ruhen lassen und ein Kontaktverbot verhängt hat zu Jennifer Amoso. Das Kontaktverbot galt dann auch für den Verband. Dann ist noch die Mutter von Luis Rubiales in den Hungerstreik gegangen. Und schließlich gab es eine Strafanzeige von Jennifer Amoso gegen Rubiales. Dieser Prozess hat auch mittlerweile begonnen und demnächst stehen Zeugenvernehmungen von Spielerinnen an, unter anderem von Alexia Putellas, das ist eine zweimalige Weltfußballerin, und verschiedenen Teamkolleginnen von ihr, die unmittelbar daneben standen, als diese Kussszene passiert ist. Am 10.09.23 war dann der Druck offensichtlich zu groß und Rubiales, der sich lange vehement gewehrt hat und nicht eingesehen hat, dass er sich fehlverhalten hat, ist zurückgetreten. Es gibt dann noch so ein bisschen Background-Geschichten, die in dem Zusammenhang zutage traten. Rubiales ist kein ganz unbeschriebenes Blatt. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Angeblich gab es schon 2017 den Vorwurf sexueller Übergriffe gegen irgendeine Architektin, die hat dann eine Strafanzeige gestellt, das Verfahren ist aber eingestellt worden, ich glaube, er ist sogar freigesprochen worden. Dann gab es einen Vorwurf, dass er Vereinsgelder veruntreut haben soll, irgendwelche privaten Feiern auf Verbandskosten, private Reisen auf Verbandskosten nach New York, wo er sich dann irgendwie mit einer Liebschaft getroffen haben soll. Und dann sind irgendwelche Gelder geflossen zwischen Saudi-Arabien und dem Verband im Zusammenhang mit der Vergabe der Supercopa, also das ist sozusagen das Pokalfinale im spanischen Fußball, nach Saudi-Arabien. Und da war dann noch die Firma von von Piqué, wie heißt er mit Vornamen? Helft mir. Ex-Barcelona-Spieler.
Ja, ja. Wie heißt er mit Vornamen? Piqué.
Gute Frage. Egal. Die Firma von Piqué war damit auch beteiligt.
Ja, die Kings League, seine Kings League kenne ich.
Als Piqué. Vermittler.
Nelson Piqué war ein Rennfahrer. Ne?
Ja, egal.
Komm auch nicht drauf.
Und schließlich die Lackaffen-Affäre. Das war auch ganz witzig. Es wurde offensichtlich einmal ein WhatsApp-Chat bekannt, in dem Rubiales sich sehr despektierlich über die Vereine FC Sevilla, Villarreal und Valencia geäußert hat, die er offensichtlich persönlich nicht leiden konnte. Genau. Was ist da strafrechtlich dran? Also das Verfahren in Spanien... Gerard Piqué. In Spanien läuft das Strafverfahren gegen ihn und dort, also das habe ich aber nur aus der Presse genommen, ist der Vorwurf offensichtlich sexuelle Nötigung. Ich kenne den spanischen Straftatbestand aber nicht so genau, habe aber mal geguckt, was nach dem deutschen Strafrecht hier in Frage kommen könnte für das, was er gemacht hat. Und da kommen insbesondere drei Strafvorwürfe in Betracht. Das ist einmal der sexuelle Übergriff, Paragraph 177 StGB, die sexuelle Belästigung, 184i StGB und die Nötigung. Und das einmal so ein bisschen näher angeschaut, aber in aller Kürze und nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Ein sexueller Übergriff fordert, also da gibt es zwei Alternativen und der fordert, dass es eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen des Opfers gegeben hat. Und zwar entweder einmal mit oder ohne Überraschungsmoment. Und ja, was ist das? Sexuelle Handlung, das ist definiert im Gesetz. Das sind solche Handlungen, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind. Also unmittelbar der Befriedigung geschlechtlicher Bedürfnisse eines Menschen dienen sollen.
Also in Spanien ist es sogar so jetzt, es wurde reformiert, das Sexualstrafrecht, dass eine ausdrückliche Einwilligung oder ein ausdrückliches Einverständnis der Frau notwendig ist, bevor es zu einer sexuellen Handlung kommen darf. Und ich meine, dann ist es ja eigentlich ziemlich klar, dass man das dann nicht machen kann, so wie er es gemacht hat, unabhängig davon, ob er jetzt denkt, dass sie einverstanden war oder nicht.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist es im deutschen Recht aber nicht so, sondern da spielt tatsächlich auch der Vorsatz dann am Ende noch eine Rolle. Aber auch schon vorher auf Tatbestandsebene stellt sich eben die Frage, ob so ein Kuss überhaupt eine sexuelle Handlung ist. Da nach dem, was ich gefunden habe, ist das gar nicht so selbstverständlich. Sondern da gibt es irgendwie auch noch Abgrenzungen dazu. Ein Zungenkuss ist dann schon eher eine sexuelle Handlung. Also jedenfalls, wenn der Maßstab ist, dass da irgendwie ein geschlechtliches Bedürfnis befriedigt werden soll, muss das beim Kuss auf den Mund wohl noch nicht unbedingt der Fall sein. Mhm. Deswegen wäre das eventuell fraglich, ob dieser Tatbestand hier verwirklicht wäre. Bei der sexuellen Belästigung, die erfordert eine körperliche Berührung des Opfers in sexuell bestimmter Weise und die muss sich dadurch belästigt gefühlt haben. Da kann man sagen, dass das beim Mundkuss dann schon eher der Fall ist. Also irgendeine sexuelle Form der Berührung beim Mundkuss ist dann schon dabei. Das macht man ja auch nicht einfach tagtäglich. Möglicherweise gibt es da in Deutschland aber auch noch Unterschiedlichkeiten als in Spanien.
Ein Mann hätte er nicht geküsst, ne?
Angeblich ja schon. Ja. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat auch erzählt, er früher mal Männer geküsst.
Soll er Karl-Heinz Rummenigge mal küssen, dann wissen wir mehr.
Aber da kommt's ja auf die Situation an, da kommt es oft darauf an, wer es ist. Beim Mann ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn es eine Frau ist. Belästigt hat sich Jenny Amoso offensichtlich auch gefühlt. Also jedenfalls ihren Aussagen im Nachgang zufolge. Nur beim Vorsatz stellt sich eben die Frage, ob Rubiales da von einem Einvernehmen ausgehen durfte oder nicht.
Du hattest ja so einen FAZ-Artikel dazu rumgeschickt, den ich sehr gut fand, können wir auch klar verlinken, war in die Shownotes. Und da ist von dem erzwungenen Kuss oder dem geraubten Kuss die Rede. Das finde ich gut, weil man sich sehr bildlich vorstellen kann. Also Raub ist immer mit Gewalt verbunden. Und wenn man jetzt nur von Kuss spricht, dann hört sich das immer so verniedlichend an. Und deswegen fand ich es ganz treffend. Das Schlimmste fand ich eigentlich obwohl, da relativiere ich die Handlung auch schon wieder. Aber wie er sich danach verhalten hat, fand ich, also, unsäglich. Das hat das Ganze erst so schlimm gemacht, dass er sich eigentlich verhalten hat. Das hat auch Kollege Professor Ort so geschrieben. Es war ein typisches Beschuldigtenverhalten eigentlich. Er hat das Ganze verharmlos relativiert und hat noch auf das Opfer noch gezeigt. Ja. Mhm. Und das verstehe ich bis heute nicht.
Mhm. Also in der Tat spielt da eine ganze Menge Musik drin, wie diese Situation, also was man für ein Verständnis für diese Situation hat. Offensichtlich hat er ja überhaupt kein Unrechtsbewusstsein da gehabt, sondern ging davon aus, dass man das eben so macht, im Überschwang der Freude und des Sieges. Aber also ich weiß nicht, ich hätte da trotzdem extreme Hemmungen gehabt, mir sowas zu erlauben. Das heißt also, ihm muss schon klar gewesen sein eigentlich, dass er da eine Grenze überschritten hat, gerade in den heutigen Zeiten. Und dass die Spielerin sich da jetzt nicht in der Situation wehrt oder dass sie das nicht erwidert, das ist doch irgendwie völlig klar. Also angeblich soll er sie ja sogar gefragt haben, ob ein Küsschen auf dem Mund jetzt okay sei. Und sie soll dem entweder nicht widersprochen haben oder da irgendwie ein Signal gesetzt haben. Aber selbst wenn es so wäre, was soll denn in so einer Situation vor den Augen aller Welt, es ist der Verbandspräsident, man hat irgendwie gerade einen Pokal gewonnen, wie würde man da anders reagieren, als jetzt da erstmal mitzuspielen?
Ja.
Also, ich kann nicht vorhersagen, wie das da ausgehen wird. Das könnte auch möglicherweise sein, dass der straffrei ausgeht. In jedem Fall aber ist das ein sehr zu missbilligendes Sozialverhalten und die Konsequenzen, die er gezogen hat, die hat er viel zu spät gezogen.
Definitiv. Ich meine, es ist natürlich immer ein Problem, jetzt die Anforderungen für diese ausdrückliche Einwilligung, wo liegen die? Ja, also muss ja im Strafrecht die Unschuldsvermutung ist ja trotzdem noch ein hohes Gut. Wo ist da die Grenze? Aber ich finde, in dem Fall ist es ziemlich klar, dass die überschritten war. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie gut die beiden sich ansonsten kennen oder und verstehen. Das hat man nie so, also wirklich gelesen.
Mhm. Gut, nun im Nachgang kam ja raus, dass auch, also dass da offensichtlich im Verband schon seit Jahren irgendwo in dieser Richtung Übergriffigkeiten gewesen sind, möglicherweise auch von Seiten des Trainers. Ob das jetzt sexueller Art war, lass ich es mal dahingestellt sein, aber man kann ja sich schon vorstellen, dass in so einem Verbandsbereich, wo sich alle kennen und auch ständig miteinander zu tun haben, dass der Ton dann irgendwann mal lockerer wird. Mhm. Und ganz offensichtlich ist es ja bei einigen Menschen dann so, dass die das, einfach nicht schnallen, wie problematisch sowas aufgenommen wird. Was jedenfalls auch noch ganz interessant war, war dieser FIFA-Move, der so ein bisschen aus der Kalten kam. Ich glaube, da hat keiner dran gedacht, dass irgendwie sich die FIFA da einmischen könnte. Tatsächlich ist es so, es gibt einen FIFA-Disziplinarcode und der Disziplinarcode, der kann Fehlverhalten gegen die FIFA-Regularien disziplinarisch ahnden lassen. Dem Code sind übrigens alle unterworfen, die unter die Organisation der FIFA am Fußball fallen. Also das können Verbände sein, das können Clubs sein, das sind Funktionäre, Spieler, Schiedsrichter, Spielervermittler.
Spielervermittler?
Im Prinzip alle, ja. also
kennst du auf?
Holger. Und die Disziplinarmaßnahmen sehen unter anderem auch vor, dass man da eine Suspension ausspricht. Also bis zu 90 Tage geht es, dass man eine Person von seinen Funktionen erstmal aus dem Verkehr zieht und das zwar als provisorische Maßnahme. also quasi vorläufig, ohne da vielleicht schon gesicherte Erkenntnis zu haben. Die Karte hat die FIFA gezogen in Gestalt des Vorsitzenden dieser Disziplinarkommission und im Übrigen auch diese Kontaktsperren verhängt, weil offensichtlich die Spielerin ja vom Verband und von Rubiales direkt bedrängt wurde. Der Verstoß, der da vorgeworfen wird, ist ein sogenanntes Offensive Behavior. Das steht in Artikel 13 des Disciplinary Codes drin. Das sind so Fehlverhalten gegenüber anderen Teilnehmern aus dem Fußball. Klassischerweise wird da beispielhaft angeführt Beleidigungen, aber auch ein Verhalten, das den Sport oder die FIFA in Misskredit bringen kann. Also da ist offensichtlich der Anwendungsbereich seitens dieser Disziplinarkommission sehr, sehr weit. Und den hat man ausgeschöpft. Und am Ende, ich unterstelle mal, das Ziel, was damit verfolgt wurde, nämlich, dass der Typ seinen Hut nimmt, erreicht.
Ja. Weiter geht's mit Holger.
Verurteilt.
Schuldig.
Schuldig im Sinne Anklage. Ja, dann geht's weiter mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Caster Semenya. Da gab's das Urteil im Juli diesen Jahres und Caster Semenya hatte Erfolg mit ihrer Klage gegen den Leichtathletikverband, nachdem sie zunächst vor dem CAS und vor dem Schweizerischen Bundesgericht gescheitert war. Sie berief sich darauf, dass sie von dem Leichtathletik-Weltverband diskriminiert worden sei, aufgrund ihres Geschlechts. CAS hatte zugunsten des Leichtathletikverbands entschieden. Und das ist ja der Grund auch dafür, das ist der einzige Grund, warum jetzt sie Erfolg hatte, war letztlich, dass der EGMR feststellt, dass der CAS diese Diskriminierung nicht ausreichend vor dem Hintergrund der Europäischen Menschenrechtskonvention geprüft hätte. Und da stellt sich die Frage, ist dem tatsächlich so? Wenn ich mir das alles angeschaut, ich habe mir das alles angeschaut und aus meiner Sicht ist es so, dass der CAS nur die Normen der EMRK nicht erwähnt hat, aber dennoch eine umfassende Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommen hat. Und dennoch, also der EGMR stellt fest, dass ein Verbot gegen eine wirksame Beschwerde nach Artikel 13 vorliegt, das gegen das Diskriminierungsverbot des Artikel 14 verstoßen wurde und gegen das Recht auf Achtung des privaten Familienlebens aus Artikel 8 MRK. Nochmal zum Sachverhalt. Was ist eigentlich passiert? Der Streit, den Streit zwischen den Beteiligten gibt es schon seit 2009. 2018 hat dann der Leichtathletikverband Testosteronregeln, also Grenzwerte für Frauenwettbewerbe erlassen, um das sportliche Fairplay zu schützen und Teilnehmerinnen mit einem zu hohen Testosteronwert werden dann eben nicht mehr zugelassen zu den Wettbewerben und Caster Semenya hat eben einen natürlich hohen Testosteronwert. Sie ist eine Transgender-Frau und hat sich geweigert, diese Grenzwerte dann medikamentös zu erreichen durch eine Behandlung. Und das war sozusagen der Grund für die Klage. Und
das gilt für bestimmte Renndistanzen, hat man das festgelegt.
Genau,
wie von 400 Disziplin. Metern bis
Mittelstrecke. Und aber es betrifft auch andere Sportarten, Schwimmen, Rugby, Radsport. Mhm. Und das ist also ein wichtiges Thema. Mir fehlt immer noch eine Lösung für dieses Grundproblem, ja, weil und da verstehe ich den Verband, dass er die Frauenwettbewerbe, die Chancengleichheit von Frauenwettbewerbern grundsätzlich schützen will, ist ein legitimes Anliegen. Und wenn es eben Personen wie Caster Semenya gibt, die eben einen gesteigerten Testosteronspiegel haben, dann stellt sich die Frage, wie man damit umgeht, ja. Mhm. Und das ist eigentlich ein nicht aufzulösender Konflikt. Und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass der Kass da in seiner Prüfung irgendwas übersehen hätte, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da rügt. Wie gesagt, betrifft die fehlende Rechtfertigung für diese Diskriminierung, dass eine Diskriminierung vorliegt, ist klar, sie darf nicht mehr teilnehmen, das ist ein erheblicher Eingriff, aber die Rechtfertigungsgründe sind eben gewichtig, nur hat der Kass eben diese Norm aus der EMRK nicht explizit genannt.
Das heißt, sie haben jetzt gar nicht sich inhaltlich zu der Frage groß, sondern einfach gesagt, die Frage hat so eine Relevanz, da hätte man tiefer drauf eingehen müssen und hat so prozessuale Rechte verletzt.
Exakt.
Okay. Ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht groß beschäftigt, aber natürlich ist die wenn man sich das überlegt, die Verpflichtung quasi, sich medizinisch zu behandeln durch eine Senkung des Testosteronspiegels, das ist natürlich ein Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers. Man könnte natürlich überlegen, ob man da vielleicht irgendwie mit Zeitabzügen oder sowas arbeitet, ne, dass man um da eine Chancengleichheit, dass man sagt, also das ein gesteigerter Testosteronwert entspricht halt eben, hat vielleicht zeitliche Abzüge zur Folge, wenn man nicht medizinisch den senken möchte.
Auf der praktischen Ebene kann man dadurch so einen Wettbewerb schützen. Ich meine, wenn dann der Lauf stattfindet und
ist schwer natürlich, aber es wäre so nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss man immer schauen, wie kann man ein Ziel erreichen mit dem geringstmöglichen, aber doch noch ausreichenden Mittel, und das wäre jetzt aus der hohlen Hand geschossen. Also das ist sicherlich jetzt nicht durchdacht und macht, wenn du es mir so sagst, dann auch wird den Wettbewerb, wenn sie dann trotzdem als Erste durchs Ziel läuft und im Nachgang dann irgendwie die nach Abzug der Zeit dann irgendwie auf den Platz 2 irgendwie fallen würde, das wird trotzdem das Sportereignis natürlich nachhaltig beeinflussen. Aber das wäre jetzt, hätte ich jetzt nur so.
Aber so ähnlich dachte ich auch. Es ist doch so, Holger, dass die Testosteronwerte nicht nur bei den Wettkämpfen reguliert werden müssen, sondern die ganze Zeit. Also im Prinzip also auch im Training wahrscheinlich, ne? Oder? Muss die Sportlerin irgendwie ständig unter den Werten bleiben. Das heißt, sie muss sich also ständig dann solche Mittel zuführen. Ist das nicht eine extrem körperliche Belastung, das zu machen?
Ja, mit Sicherheit.
Erinnert mich so ein bisschen an das Doping-System.
Aber was ist die Alternative dazu?
Naja, die Alternative wird am Ende sein, unterschiedliche Wettbewerbe.
Genau.
Also, genau. Das ist ja wohl das.
Genau, wie viel dann?
Also, ja, das
und dann, ich meine, jetzt gibt's im Sport Männer-Frauenwettbewerb. Ich glaube, es gibt jetzt die ersten Disziplinen, wo ein drittes Geschlecht zugelassen ist. Und das finde ich auch gut.
Ich habe, so wie ich das verstanden habe, hat der Kass ja auch durchaus Bedenken gehabt an der aktuellen Regelung und das auch geäußert. Zum Beispiel hat er gesagt, dass die Vorteile jetzt für die Langdistanzen nicht so auf der Hand liegen. Also sprich, man diese Regulierungsvorschrift für den Testosteronwert für die Langdistanzen nicht bräuchte, sondern eher für die Sprintstrecken. Und hat auch darauf hingewiesen, dass die Fälle, wo jemand quasi unverschuldet den Testosteronwert nicht einhält und dann irgendwie mit erheblichen Konsequenzen rechnen muss, wie Disqualifikation oder Sperrung oder sowas, dass diese Fälle auch sehr, sehr, also dass die jedenfalls nicht unwahrscheinlich sind, dass es zu vielen solcher Fälle kommen kann, wie es auch im Dopingbereich dann häufig so ist. Siehe Pechstein oder so, dass ein zu hoher Dopingwert andere Ursachen hat, natürliche Ursachen hat.
Ja, also, aber das, was du sagst, zeigt ja gerade, dass der Kass sich sehr wohl da umfassend mit beschäftigt hat. Okay, dass die Verbände gleichzeitig versuchen, durch solche Argumentationen einfach mal Pflöcke einzuschlagen, ist auch klar. Aber dafür ist ja dann die Sportgerichtsbarkeit ist da, dafür da, das zu überprüfen. Ja? Was folgt aus dem Urteil ist jetzt aus meiner Sicht, dass der KAS sich zukünftig dezidiert mit der EMRK auch auseinandersetzen muss und die Norm auch prüfen muss explizit. Und das wird wahrscheinlich in Straßburg eine gewisse Zufriedenheit auslösen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, weil inhaltlich, materiell ist es vergleichbar, was da passiert. Was jetzt noch möglich ist und was glaube ich jetzt auch die nächste Stufe ist, es gibt nochmal eine Beschwerde vor so einer großen Kammer des EGMR und da kann es sein, dass es nochmal irgendwie zum anderen Ergebnis kommt. Mhm. Und was auch jetzt eine Folge dieses Urteils ist, dass gegen einen KAS-Schiedsspruch die Beschwerde vor dem Schweizerischen Bundesgericht dazu führt, dass eine Verletzung des Ordre Public geltend machen werden kann. Und das hört man auch immer häufiger, dass es diese Ordre Public ein wichtiger Bestandteil von Rechtsbehelfen eben ist. Jetzt in dem Fall Berufung auf das Diskriminierungsverbot.
Das muss unseren Hörern bitte noch erklären, was Ordre Public ist.
Ja, das ist schwer zu erklären für Nichtjuristen. Alles, was die öffentliche Ordnung betrifft und was darunter gefasst werden kann, was zum Common Sense der Gesellschaft gehört. Was
mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen eines Landes irgendwie da nicht in Einklang zu bringen ist, ne? Ja. Die ganz große, schwere Keule.
Die schwerste Keule eigentlich, ja, genau. Ja. Und zusammengefasst, also Diskriminierungsvorwürfe gegen Sportorganisationen werden in Zukunft zunehmen. Das ist wahrscheinlich das, was unterm Strich dann stehen bleiben wird. Das ist völlig klar.
Mhm. Aber das Urteil hilft ihr jetzt nicht 2024?
Nein.
Ist sie denn noch aktiv?
Ist kein Jahr, sie läuft immer noch. Und es ist jetzt kein Eilrechtsschutzverfahren und sie hat erstmal keine Vorteile davon direkt.
Ja, schwieriges Thema. Möchte ich nicht Richter sein.
Sie ist mittlerweile 32, glaube ich.
Okay. Also, ja. Erst sogar, okay.
Ja, also nicht so alt. Ich
dachte, sie ist schon viel länger dabei. Mhm.
Wir behalten es im Auge. Und du bleibst weiter am Ball.
Ich bleibe weiter am Ball, obwohl das jetzt auch nicht mein Schwerpunkt
ist. Nee, ich meine jetzt beim nächsten Thema bist du.
Ach so, ich bleibe am Ball, ja, weil es jetzt nochmal um KAS-Urteil geht, zum Spielervermittlerreglement beziehungsweise zum aktuellen Stand.
Von Rasta zum KAS.
so ungefähr. Zum aktuellen Stand.
Jetzt in eigener Sache, ne?
Na, ein bisschen in eigener Sache. Es ist FFAR, Football, FIFA Football Agent Regulation, haben wir ja in der letzten Folge ausführlicher besprochen. Ihr wisst, dass ich diese Lizenz auch gemacht habe. Insofern ja, auch in eigener Sache. Und wie ist jetzt der Stand? Also es gibt die Vorlageverfahren zum EuGH, einmal aus Mainz und dann aus Karlsruhe vom BGH hinsichtlich des alten Reglements. Da muss der EuGH dann Farbe bekennen. Und es gibt die einstweilige Verfügung des Landgerichts Dortmund. Und da hat jetzt die FIFA reagiert tatsächlich. Sie hat nämlich gesagt, dass sie das FFAR für Deutschland aussetzt. Also die Geltung des FFAR sollte ja ab Oktober endgültig komplett in Kraft treten und durch diesen Beschluss des LG Dortmunds ist es jetzt erstmal auf Eis gelegt und erstaunlich ist, dass die FIFA mehr oder weniger freiwillig, weil die Lizenzpflicht als solche war nicht Gegenstand des Verfahrens in Dortmund, aber die FIFA sagt, sie setzt das ganze Reglement für Deutschland aus, inklusive Lizenzpflicht. Ja. Und das ist schon eine erhebliche Schwächung dieser ganzen Regulierungsversuche, weil Deutschland ein wichtiger Markt auch ist in dem Zusammenhang. Und es war ja auch noch offen, wie der DFB diese Regulierung umsetzen wird. Und auch das ist erstmal on hold gestellt. Ja. Und in dem Zusammenhang kommt jetzt, das war ungefähr zeitgleich, dieses Kass-Urteil, das, Überraschung, sagt, dass dieses Reglement im Einklang mit dem europäischen Wettbewerbsrecht steht und im Einklang steht mit den nationalen Gesetzen und den nationalen Verbandsvorschriften. Wenn es widersprüchliche nationale gesetzliche Vorschriften gibt, müssen die natürlich beachtet werden. Aber es gibt eigentlich nichts an der Regulierung auszusetzen. Ja, vor allem dürfen Spielervermittler, und das hatten wir heute schon mal erwähnt, auch von der FIFA sozusagen in dieses ganze Korsett, dem ganzen Korsett unterworfen werden. Das ist natürlich jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und es war schon überraschend, dass der Kass so deutlich urteilt. Wenn man die Hintergründe liest, unter anderem bei Thomas Kistner in der SZ, war es wohl so, dass die FIFA mit den Klägern in diesem Verfahren zusammengearbeitet haben und dass die Klage nicht sehr gut vorbereitet worden ist. Das heißt, die FIFA wollte vom Kass mehr oder weniger ein positives Urteil erreichen und hat dafür die
Strohpuppe,
die diesen Verband der Spielervermittler als Strohmänner benutzt, als Werkzeug benutzt.
Oh, das ist aber ein schwerer Vorwurf.
Das ist das, was im SZ-Artikel von Herrn Kistner zu lesen ist. Ich kann es nicht beurteilen. Also was mich überrascht hat, ist diese Oberflächlichkeit der Prüfung durch den Kass. Natürlich ist es unglaublich schwierig, oder es hätte das Ganze noch mal schwieriger gemacht, wenn jetzt alles, weil es ja eine internationale Dimension hat und ganz viele Jurisdiktionen betroffen sind. Es ist, und wenn der Kass jetzt, ist ja nicht befugt, nationales Recht zu überprüfen eigentlich. Und da ist er auch gar nicht in die Prüfung reingegangen. Und er hat ganz oberflächlich diesen Meca-Medina-Test geprüft und hat bejaht, dass es eben den Anforderungen genügt. Und wenn man weiß, wie komplex dieser Test allein ist, es gibt eine Dissertation, können wir auch verlinken, ich glaube, mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein, ich glaube von Pütz, die ist 500 Seiten stark, allein zum Meca-Medina-Test. Und dann ist dieses Urteil, ich glaube, es hat knapp 100 Seiten, ziemlich lame. Und das ist im Moment der Stand dazu. Also alle Transfers mit Bezug auf Deutschland, für alle Transfers mit Bezug auf Deutschland gilt die Regulierung nicht.
Aber das ist doch wieder einmal mehr ein Beispiel für die, also dass die Kritiker des Kass hernehmen können, die da sagen, diese Institution ist möglicherweise mit verschiedenen sportrechtlichen Verfahren überfordert.
Ja, bedauerlicherweise, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass sie überfordert ist im Hinblick auf tatsächlich sportrechtliche Verfahren entscheiden zu können, weil es ist ja hier geht es ja in erster Linie um Kartellrecht und Grundfreiheiten und da sollte man doch das Ganze bei den staatlichen Gerichten lassen.
Ja, aber da wir ja, also Sportrecht im Sinne von Schnittstellenmaterial, ja. meinte ich jetzt, weil ja. Du kannst es ja nicht irgendwie auf einen Kern reduzieren, also vielleicht verbandsrechtliche Sachen oder Verbandsregularien. Da tun die sich wahrscheinlich mit leichter. Ich will jetzt, ja, ist jetzt auch nur eine Unterstellung, aber so sieht die Historie gerade der letzten 10 Jahre der Kassentscheidungen und wie die dann overruled wurden, aber zeigt ja schon.
Ja, aber gut, die Frage ist doch, können die Parteien mit diesem Urteil leben? Und wenn man jetzt eine vernünftige Regulierung hätte, gefunden hätte, ohne Obergrenzen, mit einer anderen Lizenzpflicht, mit einer besseren Systematik im Hinblick auf Fortbildung oder Minderjährigenschutz, dann würde es wahrscheinlich gar keine so große Kritik geben. Aber es ist, die FIFA hat halt da übertrieben mit diesem Reglement. Und insofern ist es das gute Recht der anderen Kläger, ja, also jetzt nicht der Kläger in dem Verfahren, sondern anderen Kläger, anderen Rechtsschutz zu suchen. Und da wird man dann eben auch vor den staatlichen Gerichten dann entsprechende Urteile bekommen.
Hm. Kurzer Einschub, ich lese gerade nebenbei, ich war wohl beim Thema, habt ihr auch zugehört, Julian Nagelsmann plant, 4 Mittelstürmer zu nominieren. Tippt mal welche.
4 Mittelstürmer.
Welche Namen werden genannt? Also nicht 4 zu nominieren, aber stehen 4 offensichtlich auf dem Zettel. Also
Füllkrug auf jeden Fall. Und dann ist der jetzt...
der Name wird hier nicht genannt, aber vielleicht ist der sowieso gesetzt.
Okay. Der von Hoffenheim, dieser Junge, dieser Bayer oder wie der heißt.
Ja, der ist genannt, als erster sogar. Nummer 2. Müsstest du vehement...
Ach so, Behrens.
Ja.
Ja, das wäre natürlich großartig. Das wäre die Krönung seiner Karriere, wenn er dann noch im eigenen Land Europameisterschaft spielt. Aber er hätte es sich verdient.
Nummer 3 ist Roberts Lieblingsspieler.
Bitte?
Davy.
Oh Selke, ach komm.
Ja, das und Robert Glatzel.
Aber das hat sich Nagelsmann so geäußert oder sind das Vermutungen von den Medien?
Hier steht, das will die Sportbild erfahren haben.
Hm. Aber was du da liest, während ich hier vortrage, ist schon komisch.
Das war hier so eine Push-Mitteilung. Sorry.
Das war auch echt ein Downer jetzt, ehrlich gesagt.
Ja, also das ist der Stand FFAR und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch gehört, dass die Mitgliedsverbände völlig überfordert sind mit dieser Zusammenarbeit, was das Clearinghouse betrifft, was es ja jetzt seit Anfang des Jahres gibt, auch für diese Ausbildungsentschädigung, dass das auch nicht funktioniert und dass die FIFA gerade in ganz vielen Bereichen schwimmt.
Alles klar. Danke, Holger. Jetzt zu den ordentlichen Gerichten. Hamburg. Was hat Hamburg mit Amateur- oder Lokalsportlern zu tun?
Frage zunächst.
Ach so, ganz kurz noch, habe ich vergessen. Der Kollege Bergweiler hat in der Spoprax aktuell einen Aufsatz geschrieben zu diesem Kass-Urteil.
Shownotes. Super, lest alle den Aufsatz des Kollegen Bergweiler in der Spoprax. Nach diesem kurzen Werbeblock gehen wir über zum Datenschutz. Robert, Holger, ihr kennt die Fußballwoche. Seit wann?
Seit wann ich die kenne?
Ja.
Seit 2001. 1999 bin ich nach Berlin gekommen.
Achso, du bist ja, stimmt.
2001.
Mhm. Ich glaube, wir kennen die wahrscheinlich schon seit den 80ern oder 90ern. Ja,
du vielleicht. Ich berechne bei mir nochmal 10 Jahre drauf, bitte.
Okay. Habt ihr da jemals drin gestanden?
Ich hab nicht, glaube ich nicht, nee.
Also nicht, leider nicht als aktiver Fußballspieler, aber ich glaube, ja, im Zusammenhang mal mit Lotto Berlin.
Ah, okay. Also für diejenigen, die Fußballwoche nicht kennen, das ist ein Sportmagazin, das es eben schon, ich glaube, in den 80ern, vielleicht sogar noch früher gibt, früher in Papierform. Da sind alle, also neben den Berichten von den Profimannschaften über Hertha und so weiter, sind da irgendwie alle Amateurfußballspiele drin, Tabellen und Spielansetzungen, teilweise auch die Aufstellungen der Mannschaften, Torschützen, Spielberichte und so weiter. Also jeder, der die Fußballwoche kennt, hat sie gern gelesen.
Liest sie gern.
Ich lese sie jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, schon seit ein paar Jahren. Du liest sie noch.
Ja, das ist ein super Einstieg, Fabian, genial. Weil es jetzt auch seit letzte Woche war Sommerfest, Berliner Fußballverband,
ja.
Und da wurde parallel auch die digitale Fußball-Woche-App vorgestellt. Die heißt nämlich Diago.
Jetzt erst, ja?
Okay, ja, okay. Und also Fubo Goes Digital und das sollte sich jeder mal anschauen. Das ist nämlich großartig.
Okay, weil worauf ich hinaus will, weshalb das der Einstieg ins Thema ist, diejenigen, die die Fußballwoche früher gerne gelesen haben und auch immer vor allem die aktiven Fußballer waren, die waren stolz wie Bolle, wenn sie da am Wochenende im Spielbericht auftauchten, sei es in der Mannschaftsaufstellung oder irgendwie hat Tor geschossen, was weiß ich, oder übles Foul. Nicht so ein Anwaltskollege.
Na klar.
Von dem ich weiß nicht, wer es ist. Ein Anwaltskollege aus Hamburg offensichtlich, Strafrechtler. Ja. War selber im Amateurfußball aktiv, jetzt wohl nicht mehr, und hat sich dort auf einer digitalen Plattform eines scheinbar lokalen Zeitung wiedergefunden, in irgendeinem Spielbericht einer Kreisligamannschaft, vielleicht auch ein bisschen höher, das weiß ich jetzt nicht genau, fand es nicht gut. Offenbar ist er als Strafrechtler irgendwie von Leuten, zweifelhaften Leuten angesprochen worden, die ihm gedroht haben, ihn da mal zu besuchen, weil sie ja jetzt wüssten, wo er spielt oder so. Das fand er dann, glaube ich, nicht so gut. Kann man auch Verständnis für haben.
Hat er zumindest vorgetragen.
Wollen wir es ihm mal glauben. Jedenfalls hat der vom Amtsgericht Hamburg geklagt darauf, dass diese Zeitung es unterlässt, seine Daten künftig zu verwenden. Und in dieser Instanz hat er tatsächlich auch gewonnen. Und in der Folgeinstanz, Landgericht Hamburg, hat er dann verloren. Und da ging es jetzt um die vor allem datenschutzrechtlich aufgehängte Frage, ob Spielernamen in solchen Berichten von Amateurfußballspielen auftauchen dürfen, öffentlich abrufbar. Und da geht es vor allem um eine Interessensabwägung, nämlich die Interessen des Sportlers oder des Spielers daran, irgendwie weitestgehend anonym zu bleiben, und die Interessen der Datenschutz oder der datenverarbeitenden Stelle, also in dem Fall eben die Zeitschrift, begleitet von einem auch zu beachtenden öffentlichen Interesse an den Daten. Und Landgericht Hamburg, nur um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, hat gesagt, also dass es anders als die Vorinstanz auch im Bereich des Lokal- und Amateursports und nicht nur im Profisport ein anerkennenswertes Interesse der Öffentlichkeit gibt, über Einzelheiten des Spielbetriebs in Amateurligen informiert zu werden. Und dem sei dann eben aber auch jeder Teilnehmer im Amateurfußballbereich unterworfen, sei es Kreisliga, Verbandsliga oder darüber. Und im Übrigen seien es ja Daten so aus der Sozialsphäre des Klägers, also der sich dann auch irgendwie bewusster in die Öffentlichkeit begebe und deswegen im Rahmen der Interessenabwägung hinnehmen müsse, dass dann ein, auch wenn vielleicht auch begrenztes, aber doch durchaus signifikantes Öffentlichkeitsinteresse an dem bestehe, was da auf den Amateurfußballplätzen passiert.
Ja, sie haben den redaktionellen Anspruch auch bejaht auf Seiten des Mediums, ne? Das ist genau. Artikel 5 Meinungsäußerungsrecht. Und was auch noch, das Gericht musste nicht abschließend oder hat das nicht wie häufig in den Fällen entschieden, also häufig eingeschränkt, ob es nun jetzt ein Anspruch aus dem DSGVO und auf Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei, also ein Delisting-Anspruch nach Artikel 17 oder eben Verletzung allgemeines Persönlichkeitsrechts. Da gibt's immer unterschiedliche Entscheidungen, ein bisschen aus welchem Anspruchsbereich man jetzt sich diese Ansprüche auf Entfernung aus dem Internet und bei Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen. Aber hat das, wie du schon sagst, das Gericht gesagt, kann dahinstehen, weil hier letztlich kommt es auf die Abwägung an und da ist halt eigentlich die Eingriffstiefe gering. Hier kam man noch dazu, dass er vorgetragen hat, dass er schon länger nicht mehr spielt. Das
liegt ein Jahr
zurück. Und da bliebe halt natürlich abzuwarten, was mit zunehmendem Zeitablauf sinkt das öffentliche Informationsinteresse vielleicht und sein Interesse damit nicht mehr in Verbindung gebracht zu werden, könnte steigen. Ob das dann die Schwelle, dass das Pendel dann umschwingen lässt, weiß man nicht, weil die Eingriffstiefe ist natürlich dann doch überschaubar bei so einem Bereich der Sozialsphäre. Zur Sozialsphäre zuzuordnen ist, aber
das ist halt die Besonderheit dieses Mediums Internet, dass die Daten da einfach drin sind, ne? Also die Papier-Fußballwoche von früher, die war dann eben nach einer Woche nicht mehr aktuell und ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, da hat es dann auch niemanden mehr interessiert. In dem Fall ist es anders. da taucht er eben noch auf und sein Störbedürfnis war wahrscheinlich nicht, dass er da genannt wurde, sondern dass man dort Rückschlüsse ziehen kann darauf, wo er sich so bewegt.
Genau, das nimmt das Bundesverfassungsgericht auch regelmäßig als einen Parameter, zieht das heran, dass eben natürlich die Belastung und Auswirkungen und die Auffindbarkeit im Internet eine andere ist, als wenn früher zum Beispiel in Zeitungen oder in der Fußballwoche, die dann irgendwann archiviert wird und irgendwo im Keller schlummert, ist halt einfach die Eingriffstiefe im Internet natürlich wesentlich höher, wenn man über Google-Suchmaschinen, was ja die übliche Suche ist, dann da irgendwie die Ergebnisse auffinden kann. Für immer und ewig. Selbst Holgers rote Karte in der 88. Minute beim Spielstand von 5:0.
Fiktiv.
Ja, aber trotzdem insofern eine interessante Entscheidung, weil sie sich eben mit dem Amateurfußball befasst. Im Profibereich würde es wahrscheinlich nie zu solchen Verfahren kommen, beziehungsweise ist nicht ausgeschlossen, dass es auch mal gerichtliche Entscheidungen über die Nutzung von Daten aus dem Profifußballbereich geben wird. Das sind dann aber vielleicht eher so Leistungsdaten und nicht die Tatsache, dass der Spieler im Kicker am Wochenende da benotet werden oder da in Aufstellungen auftauchen und Statistiken.
Und dann auch wahrscheinlich immer eher auch die Frage, was wir auch schon hier, glaube ich, öfter hatten, wenn das werbliche Interesse, das redaktionelle Interesse überlagert, diese Themen.
Ja.
Wenn dann kommerzielle, irgendwie redaktionelle Interessen vorgeschoben und eigentlich um den schlichten Mammon geht.
Ja, dazu hat der Kollege Reinholz einen kleinen Aussatzbeitrag geschrieben, werden wir auch verlinken.
Einen kleinen, aber feinen im Sportblog.
Und ich habe mich gefragt, das Foto, das ihr da ausgesucht habt, das bist nicht zufällig du auf dem Fußballplatz.
Ich kann mich jetzt nicht mehr an das Foto erinnern. Das Foto kommt von Unsplash, übrigens eine Fotodatenbank, die ich sehr empfehlen kann. Sag mal, wieso soll ich denn das sein?
Ja, keine Ahnung.
Es sieht aus wie die Fußballszene, die du eben beschrieben hast, als
sie gestern von den beiden denn?
Grob.
Der oder was?
Der Zehner. Ich will doch nur, dass ihr eure Mann da drauf klickt.
Ja. Okay, ich könnte euch ja überzeugen, dann danach auf Website Kanzler Herting und dann, da habe ich aber keinen Bart. Ja, gut.
Okay. Der
Kollege deutet hier einen Schreibfehler in der Überschrift.
Ich habe es extra nicht laut gesagt.
Es wird dann umgehend berichtigt.
Super.
Okay.
Haben wir's.
Dann, vielleicht noch kurz zum Abschluss. In Amsterdam brennt irgendwie der Baum, beziehungsweise brennt da einiges auf dem Spielfeld und abseits des Spielfeldes. Die haben den Sportdirektor Sven Mislintat hat rausgeworfen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir das als Kai aus der Kiste irgendwie noch reinnehmen in die Sendung, haben dann aber uns dagegen entschieden, weil wir sind Juristen und wir brauchen, um uns eine Meinung machen zu können, immer eine solide Tatsachengrundlage. Und die gibt's momentan aus Amsterdam nicht. Also da gibt es zwar Geschichten über irgendwelche dubiosen Sachen im Zusammenhang mit dem Transfer von Borna Sosa, irgendwelche Beteiligungen an einer Firma, wo Mislintat hat und aber auch die beteiligte Spielervermittleragentur Anteile drin haben. Aber ob das tatsächlich der Kündigungsgrund war, das weiß niemand.
Ja, also gibt es eine super aktuelle Rasenfunkfolge, Ligatour mit holländischem Fußball und Schwerpunkt Amsterdam. Und da wird es auch ein bisschen aufgearbeitet und also ich glaube, Mislintat hat sich da keinen Gefallen getan, aber ich glaube, rausgeschmissen wurde er aus anderen Gründen.
Sobald
wir es wissen, greifen wir es in einer Folge gerne auf. Okay, ja, dann sind wir fertig.
Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, mal wieder. Und unser Plan ist, wieder regelmäßiger aufzunehmen. Es soll hier festgehalten werden.
So soll es sein.
Alles klar.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Ciao.